Ja, danke dir, Arthur, fürs Lesen dieses Textes aus Daniel. Tatsächlich hast du einen Vers vergessen am Ende, Vers 15. Da heißt es am Ende noch, und ich, Daniel, ich entsetzte mich über das, was ich da sah. Kommen wir gleich noch in der Predigt zu. Genau, ich will heute einen spannenden Text mit euch anschauen. Und dazu will ich erstmal mit einem, ich sag mal, etwas reißerischen Wort starten, nämlich dem folgenden, Apokalypse. Ich denke, die meisten von uns kennen dieses Wort oder haben das schon mal gehört, Apokalypse. Das ist so ein Wort, das in meinen Augen immer häufiger Verwendung findet, insbesondere in den Medien. Da gibt es zum Beispiel ganz viele Spielfilme, die irgendetwas mit Apokalypsen zu tun haben. Also irgendwelche Weltuntergänge, die sich irgendwelche Filmemacher ausdenken. Das beginnt dann irgendwie bei Angriffen durch Außerirdische oder durch künstliche Intelligenz und geht dann weiter über, dass wir als Menschheit aussterben durch Flutkatastrophen, Erdbeben, Meteoriten, Atombomben. Also es gibt schier unendlich viele Geschichten davon, wie wir als Menschheit aussterben könnten. Und es ist nach diesem Spielfilm eigentlich ein Wunder, dass es uns überhaupt noch gibt. Aber nicht nur in diesen fiktiven Filmen geht es ganz oft um das Ende der Welt. Ich glaube auch insgesamt beschäftigt uns das Thema als Menschen. Mein Eindruck ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die irgendwelche Apokalypsen prophezeien. Sei es irgendwie, dass unser Geldsystem zusammenbricht oder dass unser Energiesektor kollabiert oder dass die Natur, die immer unbeständiger wird, uns immer mehr zu schaffen macht und immer mehr Menschen prophezeien irgendwie, dass es mit uns zu Ende gehen wird. Was ich bei dem Ganzen sehr interessant finde, ist die Tatsache, dass Gott bei all dem irgendwie kaum noch eine Rolle spielt. Also es geht bei diesen ganzen Apokalypsen dann irgendwie nur noch darum, um uns und unsere materielle Welt und wie irgendwie alles kaputt geht. Aber Gott spielt da gar keine Rolle mehr, weil wir Menschen im Westen Gott irgendwie total vergessen haben. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass das Wort Apokalypse eigentlich vom Wort her gar nicht unbedingt Weltuntergang bedeutet. Also wir verwenden das immer so als Weltuntergang, aber eigentlich meint das Wort etwas anderes. Das Wort Apokalypsis im Griechischen heißt wörtlich übersetzt eigentlich Enthüllung oder Offenbarung. Bei diesem Wort geht es eigentlich darum, dass etwas, was vorher verborgen ist, sichtbar gemacht wird. Das ist eigentlich eine Apokalypse, etwas sichtbar werden. Man könnte sagen, der Schleier von etwas wird gelüftet. Etwas, was vorher nicht gesehen werden konnte, kann jetzt gesehen werden. Das meint eigentlich Apokalypse, etwas wird aufgedeckt und in diesem Sinne verwendet auch die Bibel das Wort. In der Bibel kommt dieses Wort 27 Mal vor, dieser Wortstamm, und an jeder einzelnen Stelle geht es darum, dass Gott etwas offenbar macht. Gott deckt etwas auf, was vorher verdeckt war. Gott zeigt etwas. Und in diesem Sinne ist eine Apokalypse in der Bibel nichts Schlimmes. Also das ist irgendwie nichts, wovor man Angst haben müsste, sondern es ist etwas sehr, sehr Schönes, weil Gott nimmt uns rein in seine Pläne. Gott sagt, hey, ich komme euch nahe und ich zeige euch etwas. Etwas über mein Wesen oder über meine Pläne, über das, was ich schon weiß, was ihr noch nicht wisst. Und ich lasse euch teilhaben an meinem Wissen. Darum geht es eigentlich. Gott kommt uns nahe und teilt sein Wissen mit uns. Gott offenbart sein Wesen. Und in dem Sinne, finde ich, ist das eigentlich eine sehr schöne Sache, dass wir sehen können, dass Gott uns etwas mitteilt, was wir vorher nicht wussten. Und in diesem Sinne können wir auch das letzte Buch der Bibel verstehen. Das letzte Buch der Bibel, ganz hinten, die sogenannte Apokalypse des Johannes, wie sie von vielen genannt wird. Wir nennen sie meistens hier bei uns einfach Offenbarung, aber ist ja das gleiche Wort. Das ist so ein Buch, von dem viele Menschen bei dem viele Menschen einen Bogen drum machen. Und ich kann das voll verstehen. Ich habe das viele Jahre auch gemacht. Ich habe dieses Buch irgendwie, ich fand das schwierig, um es mal so auszudrücken. Ich habe da irgendwelche Sachen gelesen von irgendwelchen Posaunen und Schalen und Siegeln und irgendwelchen Ereignissen und irgendwelchen Dingen, die geschehen sollen. Und es hat mich total abgeschreckt, weil ich dachte, okay, ich verstehe einfach nicht, um was geht es hier. Ich kann das nicht in ein System einordnen. Das ist mir einfach zu kompliziert. Und deswegen habe ich so einen Bogen drum gemacht. Und ich kann voll verstehen, wenn es hier viele in den Reihen gibt, die sagen würden, kann ich genauso unterschreiben. Das Buch, ich akzeptiere, dass es Gottes Wort ist, aber ich habe noch genug anderes Wort Gottes zum Lesen. Ich schiebe das mal ganz nach hinten. So war das bei mir ganz viele Jahre, bis ich zwei Dinge gelernt habe, die mir Mut gemacht haben. Und die will ich euch auch mal mitgeben jetzt am Anfang. Zwei Dinge, die mir Mut machen, auch dieses Buch mal zu lesen. Das erste, das habe ich durch eine Predigt von Hans-Peter Reuer gelernt. Hans-Peter Reuer war ja ein Prediger in Österreich, der lebt nicht mehr, aber der hat sehr starke Predigten gehalten. Und der hat unter anderem mal über Offenbarung 1, Vers 3 geredet, also direkt den dritten Vers in diesem Buch. Und der macht Mut, der Vers. Da heißt es, glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Ich finde diesen Vers sehr, sehr schön. Es geht nämlich darum, Johannes schätzt jemanden glücklich. Das ist so dieses glückselig, das ist das Gleiche, was Jesus auch in seinen Seligpreisungen verwendet. Jemand, der kann sich wirklich glücklich schätzen. Also er ist wirklich gesegnet, er kann glücklich sein, wenn er diese Worte der Offenbarung liest oder vorgelesen bekommt, hört und sie bewahrt. Ich finde das total spannend. Hier geht es nicht darum, dass der Mensch das verstehen muss. Hier steht einfach nur, wenn du das liest und einfach in deinem Herzen bewahrst, das, was du da liest, ja, dann kannst du dich schon glücklich schätzen. Dann bist du schon gesegnet. Ich finde das einen richtig schönen Gedanken. Es gibt da ganz viel, was beschrieben wird in diesem Buch, aber in erster Linie geht es einfach darum, hey, ich lese das, ich bin gehorsam, ich lese das und dadurch will Gott mich einfach schon segnen. Einfach nur, indem ich das aufnehme. Fand ich sehr mutmachend, diesen Gedanken. Das Zweite, was mir Mut gemacht hat, auch dieses Buch mal zu lesen, ist, dass mich jemand mal drauf gestoßen hat, um was es eigentlich in diesem Buch geht. Ich habe immer gedacht, es geht in diesem Buch um das Ende der Welt, das Johannes beschreibt. Also, dass es irgendwie irgendwelche Ereignisse sind, um die es geht und irgendwelche Dinge und was alles passieren wird. Versteht mich nicht falsch, ich glaube das auch nach wie vor, dass das Buch genau über diese Dinge spricht. Aber ich glaube nicht, dass sie der Kern des Buches sind. Ja, Johannes beschreibt ganz viel, was geschehen wird und das ist wahr. Aber im Kern geht es in diesem Buch um eine Enthüllung, eine Offenbarung. Und zwar nicht von Dingen oder Ereignissen, sondern von einer Person. Die ersten drei Worte des Buches, die sind sehr aufschlussreich, finde ich. Offenbarung 1, Vers 1, Offenbarung Jesu Christi. Drei ganz einfache Worte. Eine Offenbarung Jesu Christi. Darum geht es in diesem Buch. Also das ist quasi die Inhaltszusammenfassung von dem Buch. Es ist eine Offenbarung von Jesus. In dem Buch geht es darum, dass Jesus einerseits der Autor des Buches ist, also quasi er gibt das an Johannes weiter, er ist der Ursprung, aber er ist auch der Hauptinhalt des Buches. Es geht einfach nur um Jesus. Das ist alles. Es geht darum, wer Jesus ist, was für eine Autorität er hat, was er schon in der Vergangenheit getan hat. Es geht darum, was für Verdienste er hat und was er tun wird, wie er die Geschicke der Welt lenkt, wie er es eben ist, wie er über dem Teufel triumphiert, wie er am Ende wiederkommen wird, wie er ist. Darum geht es. Bei all diesen Sachen geht es eigentlich nur um ihn. All diese Sachen zeigen auf ihn, auf Jesus. Und in dem Sinne kann man die Offenbarung super lesen. Man muss gar nicht alles verstehen, man muss gar nicht alles einordnen können oder so. Wenn du mit dieser Perspektive dieses Buch liest, einfach zu sagen, okay, ich will einfach ein bisschen besser verstehen, wer Jesus ist. Was sagt dieses Buch mir über Jesus, über sein Wesen? Oh, ich glaube, du wirst so viel Segen durch dieses Buch erleben, weil das Buch einfach nur von Jesus spricht. Und zwar durch und durch und durch. Und deswegen, falls du bisher einen Bogen um dieses Buch gemacht hast, will ich dich echt ermutigen, einfach mal mit diesen zwei Dingen dran zu gehen. Erstens zu wissen, allein schon auf dem Segen, auf dem Lesen liegt Segen. Und zweitens, es geht um Jesus und ihn einfach zu erkennen. Und da braucht man nicht groß gebildet zu sein, da braucht man keine große theologische Vorbildung. Da reicht es einfach, wenn du lesen kannst oder wenn dir das jemand vorliest. Und in dem Sinne will ich mit euch heute einen Text aus der Offenbarung anschauen, aus Offenbarung Kapitel 1. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag die gerne mit auf. Und an dieser Stelle mal ein kurzer Gedanke. Du kannst deine Bibel auch ruhig gerne zum Gottesdienst mitbringen. Also manche denken so, oh, das machen nur irgendwie die sich ganz für geistlich halten oder fromm sind oder so, eine Bibel mitbringen. Aber nein, ich finde das einfach ein sehr schöner Gedanke. Ich nehme meine Bibel mit und ich lese selber in der Bibel mit. Ich kann dann mich besser konzentrieren auf das, was gesagt wird. Ich kann es in meiner Übersetzung, die ich gewohnt bin, nochmal nachlesen. Ich kann dem besser folgen. Und hey, wir haben es gerade gelesen, es liegt Segen auf dem Lesen. Einfach so ein kleiner Gedanke. Bring die ruhig mal zum Gottesdienst mit und schlag selber mit nach, was der Prediger hier vorliest. Aber für du, falls du keine dabei hast, dann habe ich den heute auch auf der Leinwand dabei. Also wir werden uns Offenbarung 1 etwas anschauen. Um was geht es in diesem Kapitel? Wenn du gerade aufgepasst hast, dann weißt du es eigentlich schon, um was es geht. Es geht um Jesus. Also so wie es in dem ganzen Buch um Jesus geht, so geht es auch in diesem Kapitel einfach nur um Jesus. Johannes beschreibt so in den Versen 4 bis 8, wer Jesus für ihn ist. Also es geht so ein bisschen darum, er beginnt mit so einem Gruß und in dem Moment, wo er dann von Jesus grüßt, als ob er dann auf einmal so abdrifft und denkt so, wow, stimmt, Jesus. Und dann staunt er einfach so mehrere Verse lang einfach nur, wie schön Jesus ist. Und dann ab Vers 9 geht es dann darum, dass er dann eine Begegnung mit Jesus hat. Also er sieht Jesus. Und dann noch später ab Vers 17 geht es dann darum, was diese Begegnung mit Jesus, mit dann Johannes macht. Also so ein Text, der einfach nur durch und durch über Jesus redet. Und das ist sehr schön. Und ich will mir diese einzelnen Abschnitte mit euch ein bisschen genauer anschauen. Wir beginnen mit dem ersten Abschnitt, die Verse 4 bis 8. Und ich will den Text einmal mit euch lesen. Und ich würde euch bitten, zu diesem Text einmal aufzustehen. Ich weiß, das machen wir nicht oft, aber ich finde das ganz schön, gerade weil das so ein, wie so ein ehrfurchtsgebietender Text ist, dass wir einfach alle dazu aufstehen. Ihr könnt einfach direkt aufstehen und dann lesen wir diese Verse zusammen. Also Offenbarung 1, Vers 4 bis 8. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ihr könnt euch gerne wieder setzen. Wow, oder? Also ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du diese Worte so hörst, diese verschiedenen Beschreibungen über Jesus. Ich innerlich, ich bebe jedes Mal, wenn ich diese Worte lese. Und zwar, je öfter ich sie lese, desto mehr bebe ich innerlich, weil ich so begeistert bin von dem, was ich da lese. Weil Johannes, der braucht nur so ein paar kleine Worte, um so tief einzutauchen, wer Jesus eigentlich ist. So zentrale, starke Wahrheiten, die er in so ein paar Versen komprimiert. Lass uns diese Verse mal genauer anschauen. Es beginnt so ein bisschen mit ein paar Worten zum Kontext und dann geht es um diese zentralen Wahrheiten. Johannes beginnt damit, um was es eigentlich geht. Er selber ist der Autor in gewisser Weise, also Jesus ist der eigentliche Autor, aber Jesus gibt diese Vision Johannes und er gibt sie dann weiter. Und zwar gibt er sie an die sieben Gemeinden in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Das sind so sieben Gemeinden. Und so wie ich die Offenbarung verstehe, stehen diese sieben Gemeinden so sinnbildlich eigentlich für die gesamte Gemeinde Jesu. Es sind sieben, an die es konkret gerichtet ist, aber gemeint sind wir alle. Das heißt, in gewisser Weise könnte man sagen, Johannes schreibt dieses Buch auch an uns heute direkt in Lichtenau. Er schreibt es der Gemeinde Jesu weltweit und er will uns daran teilhaben lassen, was Jesus ihm offenbart und wer Jesus für ihn ist. Und deswegen sind das so schön persönliche Worte, die was mit uns zu tun haben. Okay, was erfahren wir hier über Jesus? Und das geht so direkt los. Johannes beginnt mit einem Friedensgruß. Er wünscht Gnade und Frieden von, jetzt heißt es direkt, von dem, der ist und der war und der kommt. Mit anderen Worten, von Gott, dem Vater, dem, der außerhalb von Raum und Zeit steht, dem, der größer ist als Raum und Zeit, dem Allmächtigen, dem Ich Bin, der ich bin, diesem allmächtigen Herrn. Sehr ähnliche Beschreibung finden wir auch schon in 2. Mose und finden wir auch in Jesaja, wo Gott, der Vater, mit genau solchen Worten beschrieben wird, als der, der außerhalb von Raum und Zeit ist, der, der am Anfang da war und am Ende da sein wird, dem großen, allmächtigen Gott. Und Johannes grüßt von ihm, aber nicht nur, es geht weiter direkt, es heißt dann, sondern auch von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. 7 Geister. Das ist so ein bisschen schwieriger Text. Wenn man das Alte Testament ein bisschen genauer studiert, wird deutlich, dass es eigentlich etwas sehr Logisches ist. Wenn man Jesaja 11 nimmt und Zacharia 4, das sind so 2 Kapitel im Alten Testament, da wird deutlich, dass Johannes hier den Heiligen Geist meint. Indem er von 7 spricht, meint er diese Vollkommenheit des Heiligen Geistes. Also sein vollkommenes, heiliges, reines Wesen. Mit anderen Worten grüßt Johannes hier also von Gott, dem allmächtigen Vater, und Gott, dem Heiligen Geist. Und es geht dann direkt weiter von Jesus Christus. Seht ihr, was Johannes hier macht in diesem Vers? Er setzt Gott, den Vater, den Heiligen Geist und den Sohn in eine Reihe. Und das ist etwas, was wir selten in der Bibel sehen, aber was wir durch und durch in der Bibel finden, den Gedanken, dass Gott ein dreieiniger Gott ist und dass Jesus selbst Gott ist. Das sind so ganz, ganz zentrale Wahrheiten, die Johannes hier so direkt am Anfang des Buches deutlich macht. Erstens, Jesus selbst ist Gott. Jesus ist Teil des dreieinigen Gottes. Das ist so eine Wahrheit, die ist total schwer zu verstehen. Also ich kann sie nicht so ganz begreifen. Es gibt einen Gott, ein Wesen, aber der besteht aus 3 Personen, Vater, Sohn und Geist. 3 Personen, ein Wesen. Und gleichzeitig lernen wir hier irgendwie, Jesus ist Mensch, ja, das wissen wir, aber er ist nicht nur Mensch, er ist auch Gott, er ist beides und zwar zu 100%, also er ist 100% Mensch und 100% Gott. Und all das steckt in diesen Worten hier schon so drin am Anfang, solche ganz, ganz tiefen Wahrheiten, die unseren Verstand übersteigen. Aber ich finde das sehr tröstlich, wenn Gott außerhalb von Raum und Zeit ist und wenn er größer als das Universum ist, ja, dann ist das nicht so schwer, Wahrheiten zu verinnerlichen, die größer sind als mein Verstand, also da kapituliere ich sehr gerne und sage, ja Gott, du bist zu groß für meinen Verstand. Okay, was erfahren wir noch über Jesus? Es geht direkt weiter über Jesus. Er wird beschrieben als Jesus, der treue Zeuge. Das ist ein schöner Ausdruck, aus Psalm 89 übernommen. Das heißt, Jesus ist der treue Zeuge. Er ist derjenige, der wirklich wahrhaftig ist, der zu dem steht, was er sagt. Wenn er etwas sagt, dann geschieht das. Wenn er etwas verspricht, dann wird er das einhalten. Jesus ist der treue Zeuge. Egal, was er sagt, es geschieht. Und damit steht er zum krassen Kontrast zu uns Menschen, denen es so schwer fällt, die Wahrheit zu sagen oder das, was sie versprochen haben, einzuhalten. Aber nein, Jesus, er ist der treue Zeuge. Das, was er bezeugt, das, was er sagt, trifft ein. Und drittens, er ist der Erstgeborene der Toten. Das heißt, Jesus, der ist wirklich gestorben und auch wirklich auferstanden. Beides 2 Tatsachen, die unbedingt wahr sind. Erstens, Jesus ist gestorben, das heißt, er war nicht nur so halbtot oder scheintot oder irgendwie so etwas. Nein, er war wirklich tot, er war zu 100% tot. Und dadurch konnte er ja auch den Tod besiegen, weil er selbst tot wurde. Er hat dadurch die Schuld der Menschheit getragen, indem er für sie gestorben ist. Und gleichzeitig ist er wirklich lebendig. Er ist nicht nur irgendwie in unseren Gedanken lebendig oder so. Nein, er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt heute. Und deswegen ist er der Herr über Leben und Tod. Jesus ist Herr über Leben und Tod. Jesus ist Herr auch über dein Leben und auch über deinen Tod. Und viertens, Jesus ist der Fürst der Könige der Erde. Das heißt, Jesus herrscht über allem. Jesus ist nicht nur ein König, nein, er ist der König der Könige. Er ist nicht nur ein Herr, nein, ist der Herr der Herren. Also wir Menschen, wir versuchen manchmal so Macht anzueignen, indem wir dann andere irgendwie unter uns unterjochen oder indem wir Geld ansammeln und irgendwas. Wir können das noch so viel probieren, das ist alles lächerlich im Verhältnis zu der alles überragenden Herrschaft von Jesus. Jesus steht über allem. Er ist der Fürst der Könige der Erde. Er hat diese Herrschaft noch nicht so zu 100% angetreten, noch nicht ganz. Aber die Macht dazu, die hat er schon heute inne. Was macht das mit dir, wenn du solche Wahrheiten über Jesus hörst? Also wenn du darüber nachdenkst, wer Jesus ist, wenn du hörst, dass er Gott ist, dass er ein treuer Zeuge ist, dass er der Erstgeborene der Toten ist, der Herr über Leben und Tod, der Fürst der Könige der Erde. Jesus, der ist so herrlich, so groß, so vollkommen, also dass es meinen Verstand übersteigt. Ich versuche dann immer diese Wahrheiten irgendwie so zu begreifen und zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, aber ich kann es mir nur so ansatzweise ausmalen. Nur so stückweise kann ich es verstehen, als ob ich es durch einen Spiegel sehen würde. Aber was es mit mir macht, auch nur dieses Stückwerk, was ich sehe, ist, dass ich innerlich irgendwie klein werde. Und ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut, mal ein bisschen realistisch auf sein Leben zu gucken und zu sagen, ja, Jesus, du bist der Große und ich bin klein vor dir. Und wenn man sich nur diese Wahrheiten anschaut, dann muss man wirklich sagen, das, was wir hier über Jesus lernen, das ist auch irgendwie ehrfurchtsgebietend, das ist furchteinflößend, könnte man sogar sagen. Es ängstigt vielleicht sogar, wenn man sich diese Wahrheiten vor Augen ruft. Und ich glaube, das ist auch berechtigt, wenn man so einen großen Gott sieht. Aber das Schöne ist, hier hört der Text nicht auf. Auch wenn Jesus so groß ist und so stark, kommt er uns trotzdem ganz nah. Das heißt nämlich weiter, der uns liebt und uns von unserer Sünde erlöst hat durch sein Blut. Dieser unglaublich große, herrliche Gott, der alles übersteigt, was man sich vorstellen kann, der liebt uns. Das sind so einfache Worte, aber das ist so eine tiefe Wahrheit. Der Gott des Universums, der die ganze Welt gemacht hat, Galaxien über Galaxien, der sieht mich an und sagt, hey Basti, ich hab dich lieb. Und das sagt er über jeden von uns. Ist das nicht stark? Jesus, der so herrlich ist, wird Mensch und stirbt für uns und gibt sein Blut, um uns von unserer Schuld zu befreien. Von meinem Dreck, von meiner Sünde, von meinem Versagen, von allem, was mich von ihm trennt, befreit er mich. Das ist Jesus. Und noch einmal, Jesus, dieser große Gott, er liebt dich. Er liebt dich ganz persönlich und zwar von ganzem Herzen. So sehr, dass er für dich gestorben ist. Ja, wie kann ein großer Gott einen kleinen Sünder so sehr lieben? Ja, weißt du, damit hört es nicht mal auf. Es geht noch weiter in diesem Text. Es heißt dann weiter, der uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Jesus, der rettet uns nicht nur von unserer Schuld, nein, der beruft uns auch zu einem völlig neuen Leben. Der stattet uns mit einem neuen Sinn aus, einem Ziel im Leben. Wir müssen nicht mehr sinnlos durch Leben gehen oder irgendwie unser Leben verschwenden oder irgendwie selbst einen Sinn suchen. Nein, wir haben einen Sinn. Wenn wir an Jesus glauben und er uns die Schuld vergibt, dann haben wir einen neuen Sinn, ein neues Leben, eine neue Kraft im Leben, eine Berufung. Wir sind dazu berufen, Priester für ihn zu sein. Was heißt das? Das heißt nicht, dass wir alle so ein Talar tragen müssen. Nein, wir sind Mittler zwischen Gott und Mensch. Wir repräsentieren Gott in gewisser Weise auf dieser Erde und wir führen andere Menschen in seine Gegenwart. Das ist unsere Berufung als Christen. Gott, der liebt uns nicht nur, sondern er befähigt uns auch und beruft uns zu einem erfüllten Leben. Nochmal auf den Punkt gebracht. Wenn du Jesus als dein Retter annimmst, wenn du sagst, Jesus, ich glaube an dich, ich will dir vertrauen, ich bekenne dir meine Schuld und ich nehme dich an als meinen Herrn, dann kommt Jesus und sagt, okay, ich vergebe dir, ich habe deine Schuld bezahlt. Ich vergebe dir, du wirst ja zu meinem Kind, du wirst mein Bruder, du wirst Teil meiner Familie und ich berufe dich zu einem wundervollen Leben, das außerhalb von dem steht, was die Welt dir bieten kann. Wer ist Jesus für dich? Hast du das erlebt? Diesen Moment oder dieses, nicht nur Moment, das geht ja dann immer weiter, wo du ganz persönlich für dich genau das erleben durftest, dass dieser lebendige Gott dich liebt und dir vergibt. Dass deine Schuld vergeben ist. Johannes bleibt an dieser Stelle nicht stehen. Er macht deutlich, dass es auch eine andere Seite gibt. Ja, wir haben die Gelegenheit, diese Hand, die Jesus uns reicht, zu ergreifen. Aber er macht auch deutlich, was mit den Menschen passiert, die diese Hand ausschlagen. Das kommt im nächsten Vers. Er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Jesus kommt zurück und dann kommt er als Richter. Wir wissen nicht genau, wann er kommt, aber wir wissen, dass er kommt. Und für diejenigen, die an ihn glauben, die diese Hilfe angenommen haben, wird das der schönste Tag des Lebens sein. Sie werden endlich Jesus sehen. Sie werden belohnt für ihre Treue. Sie werden eine herrliche Ewigkeit anfangen. Es wird der schönste Tag, den man sich vorstellen kann. Für jeden, der an ihn glaubt. Auf der anderen Seite, für jeden, der Jesus ablehnt, wird das der schrecklichste Tag sein, den man sich vorstellen kann. Es wird ein Tag des Wehklagens sein, ein Tag, vor dem man sich fürchten sollte. Denn Jesus kommt, um zu richten. Das ist genauso wahr. Und es ist nicht so, dass jetzt irgendwie das sein wird, dass so ein ungerechter Tyrann kommt, der sagt, ha, ich unterjoche euch Menschen jetzt und ich werde euch jetzt richten auf eine ungerechte Weise. Nein, das wird so nicht sein. Jesus kommt, um zu richten, weil es sein Recht ist, weil es auch seine Verantwortung ist. Er muss das tun, weil er der gerechte Gott ist und er wird es tun. Und das wird ein gerechtes Gericht sein, also gerechter als jedes menschliche Gericht sein könnte. Am Ende wird keiner sagen können, oh nee, Jesus, das war aber ein ungerechtes Gericht. Das wird niemand sagen können, weil es wird vollkommen gerecht sein. Und sein Gericht wird auch relativ simpel ausfallen. Er wird ganz einfach jede Schuld aufdecken, die je begangen wurde, und eine gerechte Strafe verhängen. Ein ganz einfacher Prozess. Aber die Strafe wird immens sein. Denn, und das haben wir, glaube ich, als westliche Welt verlernt, Sünde ist nicht einfach nur Sünde. Schuld ist nicht einfach nur Schuld. Es ist nicht einfach nur so ein, ja gut, ich bin von meinem moralischen Kompass so ein bisschen abgekommen. Ja, blöd gelaufen, ne? Nein, jede Schuld, jede Sünde ist eine Tat gegenüber Gott selbst. Man könnte sagen, ein Hochverrat gegenüber dem, der all das gemacht hat. Hochverrat. Und was kann ein Hochverrat für eine Strafe haben? Selbst bei uns hier auf der Erde ist das immer die schlimmste Strafe, die folgen wird. Bei Gott ist das noch härter, weil dieser Hochverrat sich gegen einen unendlichen, heiligen Gott richtet. Und die Strafe auf eine Rebellion, ein Hochverrat gegenüber dem unendlichen Gott, fällt entsprechend auch unendlich aus. Das ist die logische Konsequenz. Der Jesus im Leben ablehnt, den wird Gott in der Ewigkeit ablehnen. Und es geht dabei um eine Strafe, die ewig ist. Es geht um das ewige Getrenntsein von Gottes liebenden Angesicht. Das ewige Getrenntsein von Gottes Liebe. Und das ist so etwas Schreckliches, was wir uns nicht vorstellen können, weil wir alle in der Gegenwart Gottes aktuell leben und er seine Gnade jeden Tag zeigt. Johannes beschreibt das später in der Offenbarung. Er vergleicht das mit einem Feuersee, in den man geworfen wird und in dem man für alle Zeit gefangen ist und leidet. So vergleicht er dieses Getrenntsein von Gottes Liebe. Und das erwartet jeden Menschen, der diese helfende Hand ausschlägt. Aber auch das ist Jesus. Auch das ist Jesus. Und das ist gut, dass er das ist, weil das vollkommen gerecht ist. Jesus ist einerseits der triumphierende Gott, der herrliche, starke Herr, der über allem triumphiert und steht. Jesus ist auch der liebende Freund, der liebende Retter, bei dem man sich geborgen fühlen kann, wenn man ihn angenommen hat. Bei dem man Schutz findet und Frieden. Und Jesus ist auch der strafende Richter. All das zusammen, das ist Jesus, wie er wirklich ist. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Jesus hast, wenn du an Jesus denkst. Ich glaube, viele Menschen denken, wenn sie das Wort Jesus hören, an den schwachen Jesus, den schwachen Menschen, der hier auf der Erde gelebt hat, der gewirkt hat, der am Kreuz gestorben ist. Viele Menschen denken an diesen Jesus. Und das ist nichts Falsches, es ist Jesus, das gehört zu Jesus, das war Jesus. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus heute nicht mehr nur das ist. Jesus heute ist verherrlicht, Jesus ist auferstanden. Jesus ist der Triumphierende. Ja, er war 33 Jahre auf der Erde. Und für diese Zeit hat er seine Herrlichkeit abgelegt, er hat seine Macht abgelegt, er hat sein Schwert beiseite gelegt, er hat seinen Richterhammer zur Seite gelegt und er wurde schwach, um unsere Schwachheiten zu tragen. Richtig, aber das war dieser Ausnahmezustand, diese 33 Jahre. Heute hat er die Herrlichkeit wieder angelegt. Er hat seine Macht wieder angelegt. Er hat sein Schwert in die Hand genommen und er wird auch den Richterhammer wieder in die Hand nehmen. Das ist Jesus heute. Jesus ist verherrlicht und er ist groß. Er sitzt auf seinem Thron und er wird kommen. Wenn du dich heute im Gebet an Jesus wendest, wenn du mit ihm redest, dann hab das vor Augen, dass er all das zusammen ist. Reduziere Jesus nicht auf eine Facette. Nimm Jesus ganzheitlich wahr. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie es so sein wird, Jesus zu begegnen? Also gerade auch, wenn wir diese Wahrheiten jetzt so im Hinterkopf haben. Wie wird es wohl sein, dieser Tag, wenn du auf Jesus triffst? Wenn du vor Jesus stehen wirst? Jesus, dem verherrlichten Christus. Wie wird das sich anfühlen? Wie wird das sein, vor Jesus zu stehen? Johannes hat diese Begegnung in gewisser Weise schon hinter sich. Er begegnet Jesus. Er begegnet Jesus und sieht ihn in seinem verherrlichten Zustand. Und darum geht es in den nächsten paar Versen. Die wollen wir uns auch noch schnell anschauen. Ab Vers 12 will ich mal vorlesen. Und ich will euch nochmal bitten, zu diesen Versen aufzustehen. Einfach weil das so starke Verse sind. Offenbarung 1, ab Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn. Bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Das sind wieder so starke Verse, einfach wie Johannes hier Jesus begegnet. Und vielleicht merkt ihr das so, irgendwie, er kann das gar nicht fassen, er kann es gar nicht beschreiben. Das ist wie wenn du etwas siehst, was du noch nie gesehen hast und dir fehlt auch irgendwie der Vergleich dafür. So herrlich ist Jesus. Johannes benutzt hier ganz viele Bilder und Vergleiche, um das zu beschreiben, was er hier sieht. Und er ist einfach nur überwältigt von dieser Schönheit Jesu. Und das muss man sich mal überlegen. Johannes, der hat ja mit Jesus zusammengelebt. Ne? Die haben 3 Jahre zusammen auf engstem Raum verbracht. Johannes kannte Jesus. Der hat ihn gesehen. Aber da war Jesus eben noch der schwache Mensch von der Gestalt her. Jetzt begegnet er Jesus dem Verherrlichten. Man könnte sagen, er hat Jesus das Lamm gesehen gehabt. Jetzt sieht er Jesus den Löwen. Und was macht das mit Johannes? Er kann es gar nicht fassen. Und irgendwie ist das zu groß für ihn, sodass es dann in Vers 17, also dem nächsten Vers, heißt: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Johannes fällt einfach um. Johannes kippt einfach um, weil das zu groß für ihn ist. Und das muss man mal bedenken. Johannes ist ja nicht so, dass er irgendjemand ist. Nein, der ist der Apostel Johannes. Zu diesem Zeitpunkt hat er schon 60, 70 Jahre mit Jesus im Glauben gelebt. Das war ein Kind Gottes, ein gereinigter Christ. Ne? Also der durfte doch in Gottes Angesicht kommen. Aber selbst Johannes, der so ein Vorbild ist, selbst der kippt einfach um. Weil Jesus so herrlich und so schön ist, so heilig. Vielleicht versteht ihr jetzt noch ein bisschen besser diesen Gedanken. Wie wird es sein, wenn jemand, der nicht gereinigt ist, der keine Beziehung zu Jesus hat, vor ihm steht am Ende der Zeit? Wenn selbst Johannes, ein Kind Gottes, umkippt wie tot, wie wird es den Menschen ergehen, die Jesus abgelehnt haben? Jetzt, finde ich, macht dieser Satz noch viel mehr Sinn, dass es ein Tag des Wehklagens sein wird. Oder wie es an anderen Stellen heißt, dass die Leute sich einfach nur verstecken wollen und sagen, irgendwie, ich will einfach nur noch sterben, weil es zu viel für mich ist. Johannes, der kippt einfach um. Das Schöne ist, Johannes muss nicht tot liegen bleiben. Also er ist nicht tot, er kippt nur wie tot um. Er ist ein Kind Gottes. Seine Schuld ist gesühnt, ihm ist vergeben, er erlebt hier etwas sehr Schönes. Das heißt dann weiter, ab Vers 17b, und er, also Jesus, legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Mit anderen Worten, hey Johannes, du hast vollkommen recht, ich bin dieser herrliche Herr und du hast alles Recht, vor mir niederzufallen. Aber Johannes, fürchte dich nicht. Ich bin dein Herr, dein Freund. Ich hab dich lieb. Steh auf. Du darfst dich bei mir geborgen fühlen. Und ich gebe dir eine Aufgabe, Vers 19. Schreibe nun, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen wird. Ich finde das so schön, diese Begegnung mit Jesus. Und ich wünsche mir, dass meine Begegnung auch so sein wird. Der verherrlichte Christus, dieser mächtige und starke Gott, der Herr über Tod und Leben ist, er legt seine rechte Hand auf Johannes und ermutigt ihn und gibt ihm eine Aufgabe. Und so ist das irgendwie mit Jesus. Jesus ist so vielschichtig. Irgendwie gibt es da diese Seite, die irgendwie auch Angst vor Jesus hat in gewisser Weise, weil er so groß ist, so stark ist, so mächtig Und das gehört irgendwie dazu. Aber gleichzeitig ist da auch dieser Friede und diese Liebe und diese Geborgenheit und dieses sich wohlfühlen bei Jesus, weil er eben einem die Hand reicht. Das ist Jesus, Löwe und Lamm, Herr und Retter. Und diese Geborgenheit, die darf jeder bei ihm spüren, der ihm im Glauben angenommen hat. Wie ist das mit dir? Freust du dich auf die Begegnung mit Jesus? Kannst du das noch erwarten? Oder an was denkst du, wenn du daran denkst, dass Jesus wiederkommt oder dass du vor ihm stehen wirst? Was macht das mit dir? Ich wünsche dir, dass du vorbereitet bist, wenn es soweit ist. Dass, wenn du Jesus noch nicht als dein Retter angenommen hast, dass du es tust, am besten heute. Dass du vorbereitet bist auf diese Begegnung. Ich will die Predigt mit drei kurzen Anwendungen schließen. Was nehme ich jetzt ganz konkret mit? Das erste ist, lerne Jesus ganzheitlich kennen. Stell dir vielleicht einfach mal die Frage, was für ein Bild habe ich von Jesus? Und dann geh mal die Eigenschaften durch, die wir heute durchgegangen sind, und entspricht das meinem Bild von Jesus? Also, wie differenziert nehme ich Jesus wahr? Sehe ich Jesus vielleicht nur als Lamm oder nur als Löwen? Sehe ich ihn nur als den herrlichen Gott oder nur als lieben Freund? Es ist wichtig, Jesus ganzheitlich, immer ganzheitlicher wahrzunehmen, dass es irgendwie nicht nur so eine oberflächliche Bekanntschaft ist, sondern ein wirklich tiefes Kennen. So wie man einen Freund oder seinen Partner im Laufe des Lebens immer besser kennenlernt, immer mehr Facetten versteht und dann immer so ein tieferes Verständnis bekommt, so darf es auch mit Jesus sein. Jesus immer tiefer zu erkennen. Und ich glaube, das ist eine unserer Hauptaufgaben als Christen. Einfach Jesus kennenlernen. Erkenne Jesus ganzheitlich. Und dann zweitens, bete ihn an. Wir dürfen ihn anbeten, dazu sind wir auch berufen. Wir dürfen ihn gleich in Liedern anbeten, die wir singen. Aber mit unserem ganzheitlichen Leben, mit unseren Worten, unseren Gedanken, unseren Motiven, unseren Taten, unserem Dienst. Ihn anbeten für das, was er ist, weil er es wert ist. Ihn anbeten als Schöpfer, als Retter, als Herrn, als Richter, als Freund. Und drittens, erwarte Jesus. Sei bereit für dieses Aufeinandertreffen und trag deinen Teil dazu bei, dass es ein schönes Aufeinandertreffen ist. Jesus hat einmal selber gesagt, sein Kommen wird überraschend sein, wie ein Dieb in der Nacht. Man wird nicht mit rechnen. Ich hoffe, dass wir hier bereit sein werden, wenn Jesus kommt. Dass wir einfach unser Leben hier gemeinsam als Gemeinde leben, in Gottes Gegenwart, Stück für Stück die Herausforderungen des Lebens meistern und dann uns auf das Treffen freuen können. Also ja, erkenne Jesus, bete Jesus an und erwarte ihn. Amen.